Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Füttern Podcast. Die Mission: Jeder kann sein eigener Fütterungsexperte werden. Dafür ist es unabdingbar, die eigenen Erfolgsfaktoren zu kennen. Die Fütterung der Herde ist der wichtigste Hebel für die Tiergesundheit. Die Futterkosten sind der größte Kostenblock in der Milchproduktion. Die Fütterung gehört deshalb aus unserer Sicht ganz klar in die Hände des Betriebes. Denise zeigt Milchviehhaltern Schritt für Schritt, wie sie die Fütterung der Herde selbst in die Hand nehmen und greift dabei auf Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Beratung zurück. Ziel sind gesunde Herden, einfach aufgebaute Rationen, die die Kühe bedarfsgerecht versorgen. Dabei werden die Futterkosten fest im Blick gehalten.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Einfach-Füttern-Podcast. Hallo, liebe Denise.
Moin, Astrid. Hi.
Schön, dass du dabei bist. Schön, dass die Zuhörer eingeschaltet haben. In dieser Folge wollen wir über ein sehr aktuelles Thema sprechen. Natürlich ist der Sommer für aus Kuhsicht bisher ja ganz gut gelaufen, bis auf einige kurze Hitze-Events. Tatsächlich ist natürlich Hitzestress im Sommer eins der großen Themen, ne? Das wir auch mit Betrieben ja immer ganz, ganz sorgfältig besprechen und natürlich immer über Ursachen und Wirkungen und Zusammenhänge sprechen, weil uns das ja so wichtig ist, dass man nicht einfach akzeptiert, dass es im Sommer halt rumpelt und pumpelt, sondern sich eben klar macht, dass da uns immer wichtig ist zu verstehen, wo sind die Ursachen, wie viel Einfluss können wir nehmen. Deswegen haben wir dieses Podcast-Thema heute dem Hitzestress gewidmet. Und genau, Ziel ist natürlich, dass ihr nicht erst in 3, 4, 5 Monaten schwarz auf weiß hat, was euch der Sommer gekostet hat, sondern dass man eben schon früher guckt, wie kann man dafür sorgen, dass der Herbst auch rund wird. Hitzestress.
Ja. Genau, tatsächlich entscheidet sich ja jetzt schon, und deswegen war ja auch unser letztes Webinar zu dem Thema gelaufen, welche Milchmenge man im Herbst melken möchte. Wir hatten da den Schwerpunkt auf die Ernte gelegt, also auch wie ihr jetzt eure Grassilagen reinbekommt, welche Herausforderungen es da auch während der Ernte geben kann und was ihr im Vorfeld planen könnt. Ist ja immer ganz, ganz wichtig, damit da gute Grassilage nicht dem Zufall überlassen wird. Und man damit ja einfach das Fundament für den Herbst legt, genauso wie natürlich auch jetzt alle alltäglichen Fütterungsfehler etc. sich sehr viel schneller auf die Tiere negativ auswirken können. Imbalancen in den Rationen, die Ration kommt nicht am Futtertisch an, so wie man sie gerechnet hat etc. pp. All das sind ja dann Sachen, wo man noch schneller eine Quittung für bekommt als in der kalten Jahreszeit, weil die Tiere ja einfach außerhalb oder über 15 Grad nicht mehr in ihrer Komfortzone sind. Jeder, der schon mal selber irgendwie Halbmarathon oder Marathon gelaufen ist oder irgendwie Laufstrecken absolviert hat, die ihm eigentlich zu lange erschienen, kann sich ungefähr vorstellen, wie die Hochleistungskühe sich bei uns in den Ställen fühlen, wenn es dann so warm wird. Und aus dem Grund ist es da ja ganz, ganz wichtig, immer sich genau vor Augen zu halten, was kann ich noch machen, damit mein Stall möglichst den Komfort liefert, den die Kühe dann auch bei hohen Temperaturen brauchen.
Was ist in puncto Hitze der größte Fehler, den ich als Milchviehhalter machen kann?
Dass ich denke, dass nur die Melkenden Aufsicht und Betreuung brauchen. Also tatsächlich kann man das anhand der Einsatzleistungen sehr genau sehen, dass auch Trockensteher und auch Fersen, also tragende Fersen, die das erste Mal kalben sollen, sehr stark unter Hitzestress leiden. Bei Kälbern und Jungtieren wird es genauso sein, aber da habe ich dann nicht so eine gute Dateneinsicht, aber man sieht ja anhand der Einsatzleistungen einfach, dass es sehr relevant für die Tiere ist, wie viel Ventilation habe ich im Trockensteherbereich, ne? Wie sind die tragenden Fersen damit untergebracht, gibt es dann durch hohe Belegungsdichten noch zusätzliche Stressoren, die dann zur Hitze mit reinwirken, ist Futteraufnahme, wird auf vielen Standorten ja bislang nicht bei den Trockensteern gemessen, also so, dass man dann auch zu spät oftmals merkt, dass die TMA da um 2, 3, manchmal sogar 4 Kilogramm gesunken ist, weil die Trockensteherration warm wurde und das zu spät gemerkt wurde. Und das sind Events, Fütterungsevents nennen wir, die ja immer, die sehr, sehr viel Tiergesundheit kosten und somit ja dann auch in der Regel Zeit und Geld und im direkten Zusammenhang mit Hitzestress gebracht werden können. Deshalb ist das einer der häufigsten und größten Fehler, dass man sich da nur auf die melkenden Kühe fokussiert.
Ja. Gibt es denn in der Fütterung der melkenden Tiere auch große Fehler? Oder also wir können ja mal bei dem anfangen, was sowieso wahrscheinlich jeder Milchviehhalter schon macht.
Genau, also was ja jeder macht, ist, dass er versucht, die Rationen stabil zu halten, dass man guckt, dass es nicht warm wird, ne? Dass man auch irgendwie die Futterreste nochmal einen Tag später sich genauer anschaut und schaut, ob die jetzt warm sind, weil dann ist es ja auch ein Hinweis, dass vorher schon Fehlgärungen am Werk waren und man es jetzt nur auch als Mensch mit unseren sehr schlecht aufgestellten Sinnen, so wie wir ja durch die Welt laufen, bemerkt, dass es da jetzt eine Nacherwärmung gibt. Also viele Betriebe stabilisieren ja tatsächlich ihre Rationen. Da gibt es dann ja auch unterschiedlichste Konzepte. Wir machen da im Training ja doch auch einschlägige Erfahrungen dann mit einzelnen Produkten und so und diskutieren das auch oft dann mit den Kunden und gucken, was für die passt oder nicht. Für ihren Standort, was kann der Lieferant und was passt dann auch zu der Ration. Und das ist, denke ich, was schon ganz viele machen. Der ein oder andere guckt dann natürlich, dass er, wenn er Ventilation hat im Stall, die dann auch an ist. Cool ist auch immer, wenn die Ventilatoren dann auch schon gereinigt wurden. Messen ja immer ja zum Beginn des Frühjahrs oder am Ende des Winters. Und nicht jetzt erst im Sommer fällt einem auf, dass die kaum noch laufen können, weil dann nur Spinnweben rausfliegen, ja, mit viel gesagt. Ja, und dann muss einem einfach klar sein, dass wenn das für uns noch ganz angenehm ist, den Kühen aufgrund ihres Stoffwechsels, aufgrund ihrer Höchstleistung, die sie täglich verbringen, ja viel schneller warm ist und dass die Ventilatoren dann eben nicht erst laufen, wenn man die kurze Hose anzieht, sondern auch schon beim T-Shirt.
Ja, ein Thema, was natürlich nicht nur jetzt in unserem Kundenkreis immer wieder auch diskutiert wird, sondern auch natürlich in der Presse und so weiter, ist Befeuchtung, also Vernebelung von Wasser, Kuhduschen und so weiter und so fort. Ab wann brauche ich die denn?
Ja, das ist ja ein Thema, mit dem kann man sich intensiv auseinandersetzen, sollte man dann auch, weil es sehr auf den Standort ankommt. Also das kommt ja ursprünglich aus dem Ausland, aus Ländern, wo die Luftfeuchtigkeit eben deutlich geringer ist als hier bei uns. Und man dann, es gibt ja diesen THI, also diesen Index, wo man so eine, kann jeder googeln, ne, THI, Hitzestress bei Kühen. Und dann gibt es so eine schöne Übersicht. Und da ist einfach ja die Kombination aus Luftfeuchtigkeit und Temperatur am Ende der Gamechanger für die Kühe. Und wenn man schon eine besonders hohe Luftfeuchte hat, dann führt es noch zu mehr Hitzestress bei den Tieren, weshalb man da einfach vorsichtig sein sollte und nicht standardmäßig sagen kann, ah Mensch, an jedem Standort in der Dachregion macht das Sinn, zusätzliche Kuhduschen oder auch bei jeder etwas höheren Temperatur macht das Sinn, dann diese Duschen einzurichten, sondern man muss dann immer die Kombination aus Luftfeuchte und Temperatur berücksichtigen, um die Tiere da nicht noch zusätzlich zu stressen. Da gibt es auch Messgeräte für, die sind auch gar nicht mehr so teuer zum Glück. Kann man sich in den Stall aufhängen, dann hat man da auch Kurven übers Jahr. Das ist auch spannend, weil man dann ja doch auch sieht, ja, wann wird es eigentlich wirklich stressig für die Kühe? Wir haben das immer mal wieder, es gibt so teilweise ja auch Temperaturfenster, wo die Luftfeuchtigkeit eher noch niedriger liegt, dann ist das oft nicht so stressig, als wenn es dann eher so dschungelartig wird für die Kühe im Stall. Und dann, es gibt ja auch manchmal die natürliche Wetterlage her, da braucht man jetzt gar nicht Kuhdusche an oder aus, ne, sich gar nicht mit der Frage zu beschäftigen, sondern dann einfach aufgrund der natürlichen Witterung. Und dann führt es zu Hitzestress, was auch für die Kühe immer nachteilig ist, wenn es nachts kaum noch abkühlt, also weil sie dann dauerhaft unter Beschuss stehen gefühlt. Und das ist auch was, was man denen anmerkt, kann man im Frühjahr gut beobachten. Da hat man manchmal ja auch im März und April schon sehr warme Tage, aber nachts wird es dann verhältnismäßig kühl. Und da wirkt sich der Hitzestress noch nicht so negativ auch auf die Tiergesundheit aus, wie dann im Sommer, Juli, August, wo dann teilweise auch die Nächte sehr, sehr warm sind. Und wie gesagt, die Luftfeuchtigkeit spielt dann auch eine wichtige Rolle und auf jeden Fall auch die Dauer, weshalb wir ja auch mal in einem Podcast über die Breakdown-Phase gesprochen haben von jedem Kuhstall. Jeder Stall hat eine andere Dauer, bis er zusammenbricht, sozusagen. Das hängt eben stark vom Standort ab. Stehe ich auf dem Berg, habe alle, alles offen, alle Türen offen, alle Tore, alle Seiten sind offen, oder bin ich irgendwie mehr in so einem Tal, habe drumherum noch einen Knick, eine Hecke, einen Wald. Also geht ja häufig nicht wegen Abstandsauflagen, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Da ist einfach viel Buschwerk und da kommt kaum Luft durch. Hatte ich auch tatsächlich einige Ställe hier in Schleswig-Holstein, obwohl das die Seltenheit ist, wo das dann der Fall gewesen ist. Und dann sitzt man da wie in so einem Becken drin und dann hält der Stall auch weniger lange durch, beziehungsweise die Kühe leiden viel schneller unter den Temperaturen.
Ja.
Und das muss man sich immer bewusst machen, weil es dann auch davon abhängig ist, was muss ich dann als zusätzliche Entlastung mir dann noch an Investitionen zulegen. Also im ersten sind das ja die Ventilatoren, die dann eben auch über alle Tierbereiche oder Gruppen sich erstrecken sollten, ne? Also, dass man das jetzt nicht nur am Melkstand macht oder nicht nur bei den Frischabkalbern, sondern wirklich alle Tiere mit berücksichtigt, gerade dann eben auch die Trockensteher. Das haben jetzt, ist ja so ein Trend zum Glück in den letzten Jahren, dass da auch immer mehr wirklich in den Trockensteherbereichen an Ventilation investiert haben und sich das sehr auszahlt, weil die Einsatzleistungen einfach ganz anders sind, die Kalbeverläufe sind ganz anders.
Ja, ein Thema, der dann ja auch mit Ventilation zusammenhängt, ist sicherlich, dass ja auch sowas wie Fliegen und ne, so die allgemeinen Stressoren für die Tiere einfach geringer werden. Auch Futterhygiene hattest du angesprochen.
Genau, das mit den Fliegen ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt. Da gehört natürlich dann auch dazu, dass man regelmäßig mistet und nicht irgendwie den Misthaufen dann noch ewig auf dem Hof liegen hat, also wo er dann nah bei den Tieren ist. Also das ist, sind ja sicherlich so Basics, die auch schon jeder versucht einzuhalten und da auch eine fachgerechte Fliegenbekämpfung im Frühjahr schon direkt startet, dass da nicht die dann Überhand nehmen.
Futterhygiene hattest du angesprochen nach Erwärmung. Was ist für die Fütterung noch relevant? Also wie kann ich die Tiere jetzt entlasten?
Ja, tatsächlich ist das ja immer so ein schmaler Grat, also weil es gibt dann immer mal so Austausch zwischen Berufskollegen. Ja Mensch, ich fütter jetzt weniger Stroh, weil es ist ja heiß. Und der andere sagt, ja Mensch, ich fütter jetzt mehr Stroh, weil es ist ja heiß. Und beide könnten auf irgendeine Art und Weise recht haben, weil jede Ration eben individuell betrachtet werden muss. Und das ist ja auch da ist einfach Fütterungswissen, was man sich dann aneignen muss, um da die Zusammenhänge gut zu verstehen. Es ist ja immer ein schmaler Grat in den meisten Hochleistungsrationen, wo wir dann einfach feststellen, ja Mensch, wir wollen die Kühe natürlich gesund füttern, das ist das oberste Ziel. Wir sind dafür darauf angewiesen, dass wir wenig pH-Wertschwankungen im Pansen haben, dass wir eine gesunde, vielfältige Mikrobenpopulation haben, dass wir wissen, dass irgendwie es nicht zu Pansenfermentationsstörungen kommt, weil viel gegorenes Futter aus Versehen gefressen wurde, schimmeliges oder das, was wir gerade schon angesprochen hatten, nacherwärmtes Futter. Und nichtsdestotrotz spielt für die Stabilität der Fasermatte im Pansen eben ist auch eine große Rolle, wie hoch die Futteraufnahmen liegen. Und da gibt es einfach sehr, sehr große Unterschiede zwischen den Betrieben und das wird oft unterm Tisch gelassen, weil es auch viele gar nicht wissen. Also die gucken zwar auf ihre Rationsberechnung und sehen dann, welche TMA das wohl sein könnte. Aber wir stellen ja immer wieder fest, dass das sehr wenig mit der Realität zu tun hat und es dann einen großen Unterschied macht. Frisst jetzt meine Herde im Schnitt 22 Kilogramm, 20 Kilogramm oder 25 Kilogramm Trockenmasse im Schnitt der Herde am Tag. Da ist es auch immer wichtig, nicht jetzt nur eine Gruppe sich anzugucken. Manchmal gibt es Betriebe, die sagen, ja, ich will nicht in allen Gruppen messen, ich messe jetzt nur bei den Hochleistungskühen. Klar, das mag vermeintlich kurzfristig gesehen die wichtigste Gruppe dann im Stall zu sein, weil die gerade die Leistungsträger sind.
Ja, genau. Aber weil man es da auch sofort merkt halt, ne? Zwei Tage später habe ich schon weniger Milch im Tank. Euterentzündungen werden schlechter, Zellzahl reagiert. Das sind ja die kurzfristigen.
Ja. Und die mittelfristigen Auswirkungen hat man aber natürlich auch bei den Altmelkern.
Ja.
Weil wenn da die Ration nicht passt und die Tiere werden zu dick trockengestellt, dann hat man ja da den Rattenschwanz nach der Kalbung, der sich dann wieder durch die ganze Laktation dreht. aus dem Grund darf man da nicht zu kurz springen und muss sich immer die Trockenmasseaufnahmen, kann man in den einzelnen Gruppen anschauen, muss man aber auch über die Gesamtherde sich anschauen. Und da muss man dann eben auch gucken, dass man nicht Trockenmasseaufnahme verliert, weil man durch Hitze, jeder kennt das, sein Mittagessen um 12 Uhr draußen stehen zu lassen und es nicht in den Kühlschrank zu packen, käme keiner auf die Idee bei 20, 25 Grad, weil das dann irgendwie eine komische Farbe hat, wenn man das um 18 Uhr essen soll. Ja. Und so verhält es sich mit der Ration, auch wenn sie nicht gefühlt warm ist, auf jeden Fall auch. Es verändert sich, die Energiedichte verändert sich. Das heißt, selbst wenn die Tiere noch die gleiche Trockenmasseaufnahme haben, ist es ja trotzdem so, dass die Verfügbarkeit der Inhaltsstoffe schon eine andere mitunter sein kann. Ne? Da gibt es auch Untersuchungen zu, wie viel Megajoule NEL einem da sozusagen flöten gehen, in welchem Zeitabstand. Und da spielt dann ja auch der Geschmack noch eine Rolle. Also der nimmt dann ja auch ab und somit fehlen einem dann vielleicht im besten Fall nur 300 Gramm. Aber das ist ja auch schon fast ein Dreiviertel Liter Milch. Ja. Und die Kühe reagieren dann aber ja, weil sie ja biologisch auf Milch geben programmiert sind, nicht durch, ach Mensch, heute muss ich dann ja ein Dreiviertel Liter weniger Milch geben oder ECM, nee. Ne, korrekterweise. Ja. Das machen sie nicht und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass man immer individuell die Ration betrachtet und dann eben schaut, macht es jetzt Sinn, diesen Schritt in der Ration vorzunehmen, muss ich jetzt mehr Struktur anbieten, weil meine Fasermatte sich schon destabilisiert hat, weil ich schon viel Futteraufnahme verloren habe, weil das Ganze hier gerade schon den Bach runtergeht und ich jeden Tag Tiere mit plötzlichem Milchverlust, dünnen Kotbild etc. habe. Oder bin ich noch an dem Punkt, wo ich gefühlt Prophylaxe betreibe, weil es passt alles noch, die TMA ist stabil. Ich weiß, dass zusätzliche Faser jetzt noch mehr Hitzestress in den Tieren auslösen würde, weil Faserverdauung immer auch noch zusätzliche Wärme produziert. Und ich muss vielleicht sogar noch ein bisschen Faser reduzieren, um die Tiere auf Spur zu halten, damit sie nicht in der Futteraufnahme sinken und sich dann ja dieses Huhn-Ei-Problem bei mir im Kreis dreht. Und aus dem Grund gibt es da nie pauschale Lösungen, sondern man muss sich dann individuell, und das gilt dann eben ja auch für unsere Kunden, einfach nochmal mit seiner Ration beschäftigen, Fragen dazu stellen, Daten sammeln und dann die richtige Entscheidung treffen.
Ja. Eine Frage habe ich noch, welche Auswirkungen die Betriebe dann im Herbst sozusagen spüren, sind alle auf Hitzestress zurückzuführen, obwohl man vielleicht das nicht so auf dem Schirm hat?
Wir starten erstmal mit den Sachen, wo jeder gleich an Hitzestress denkt. Das ist ja auf jeden Fall die Fruchtbarkeitsleistung, die sich ja oftmals dann mit Zeitverzug verschlechtert. Das reicht ja oft, also gerade wenn man im Juli und August viele Wochen an Hitze hat. Wir drücken uns ja noch die Daumen. Hier oben im Norden war es jetzt ja tatsächlich nur kurzzeitig heiß. Deswegen sagte Astrid, gut für die Kühe. Im Süden sieht es ja jetzt leider auch die letzten Wochen schon ein bisschen anders aus. Die hatten ja die Betriebe schon oft lange jetzt über 30 Grad und dann auch sehr schwül. Und die Auswirkungen von diesen Phasen, die kann man ja dann einfach auch an den TU-Raten leider erkennen. Und manchmal gibt es dann ja auch noch Probleme durch Energiemangel mit Zysten und allem Schnick und Schnack. Und das ist auch was, was jedem klar ist und wo dann auch nicht noch lang diskutiert wird, ja. Weil man ärgert sich drüber und das ist auch wichtig und gut, weil dann deswegen überlegt man ja, Mensch, was könnte ich nächsten Sommer noch machen, damit mein Stall noch ein bisschen länger durchhält. Aber man hat da auch eine gute Erklärung für. Und mit den Klauen verhält es sich ähnlich, gerade auch dann, wenn ich Probleme hatte, die Ration stabil in der TMA zu halten und eben dann doch Trockenmasseaufnahme auch verloren habe zwischendurch. Und selbst wenn es nur ein kurzer Zeitraum war, ja, wirkt sich das immer in irgendeiner Art und Weise negativ auf die Klauengesundheit aus. Kurzfristig merkt man ja oft auch in dieser Phase schon Pansenfermentationsstörungen, auch mal Tiere mit Milchverlust, dünnen Kotbild oder Euterentzündung. Das ist ja jetzt so die akut heiße Phase. Ja, und am Ende, wie wirkt es sich aus im Herbst, was man nicht so dem zuschreibt? Das sind ja oft die Sachen, wo man die Daten sich nicht so genau zu anschaut. Also es gibt ja wenig Betriebe, außer jetzt vielleicht die dann bei uns mal daran erinnert werden oder motiviert werden, das zu machen, die sich ständig ihre Einsatzleistung angucken und die auch auswerten und auch im Vergleich zum Vorjahresmonat auswerten und im Vergleich zum Vormonat auswerten oder vor Quartal. Und anhand dieser Einsatzleistung, das, was ich auch eingangs schon sagte, sieht man, aber ganz genau, was der Hitzestress mit einem macht. Und da wir ja wissen, dass ein Milchkilogramm Einsatzleistung 250 Milchkilogramm auf die Gesamtlaktation sind, ist das einfach was, was häufig übersehen wird, aber noch lange Auswirkungen hat. Auch wenn man beispielsweise mit Weidehaltung im Jungtierbereich noch arbeitet oder überhaupt arbeitet, weil man vielleicht auch in einem Programm ist, ne, wo die tragenden Jungtiere dann noch relativ lange auf der Weide sind. Das ist auch was, was man in manchen Betrieben dann teilweise bis Januar, Februar noch sehen kann. Und das wird dem oft auch nicht zugeschrieben. Und da geht es dann nicht nur um Energiedefizite und dass die Tiere dann am Ende des Sommers weniger gut gewachsen sind oder die Zunahmen sich verschlechtert haben, sondern manchmal auch um Mineralstoff- und Spurenelementdefizite, die dann dazu führen, dass die Tiere nicht ganz so gut drauf sind. Und das sind Sachen, ja, wenn man dann im Februar ein Problem hat, denkt man nicht immer daran, dass das schon ein halbes Jahr alt ist.
Ja, cool. Was fehlt noch auf der Liste? Also ich glaube, alle haben verstanden, dass es viel Geld kostet, in dieser Phase nicht bei den Kühen, nicht im Controlling aufzupassen, da zu hoffen, dass es übermorgen, weil es dann wieder regnet, schon vorbei ist. Sind ja einfach mehrere tausend Euro, die darüber entscheiden, ob ihr jetzt da weiter Fokus behaltet oder nicht, ne?
Und das ist aber ja ein wichtiger Punkt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, diesen Fokus zu behalten und die Kühe dann im Sommer nicht aufgrund von Außenwirtschaft und Getreideernte und was dann alles so reinkrätscht. Manchmal ist ja auch das gute Wetter da und man kann es noch gut nutzen für irgendwelche Bauten. Also dann, ne, wird da noch am Stall was rangebaut, da noch Beton geschüttet, da noch eine Siloplatte renoviert. Und das sind ja einfach Arbeitsspitzen, die euch als Betriebsleiter immer vor Herausforderungen stellen. Das ist uns ja total klar. Also wir sind da ja auch realistisch. Nichtsdestotrotz kostet es eben Geld, wenn ihr nicht zwischen den Tieren seid. Wir haben da schon vor Jahren, weil das immer wieder so markant war, ich habe das schon 2008, 2009 lernen müssen, dass so ein Stallrundgang in der Ruhezeit, wenn ihr da so 10, 15 Minuten durch die Kühe lauft, der bringt euch in der Regel fast jeden Tag mehrere hundert Euro, weil ihr Sachen schneller seht, früher seht, schneller reagiert. Also vorausgesetzt, ihr macht dann was aus den Informationen, die ihr seht. Ne, da geht es ja, klar, ihr habt alle Brunsterkennung und der eine oder andere hat auch Aktivitätsmessungen und andere Systeme für die Tierüberwachung und das finden wir auch richtig gut. Aber alles können die Systeme auch nicht sehen und je nachdem, auf welchem Leistungslevel ihr euch bereits befindet, sind das häufig mehrere hundert Euro. Und wenn euch dann nur auffällt, dass jetzt irgendwie die Futtermenge gerade nicht passt, das Kotbild nicht passt, da Tiere mit einer Gebärmutterentzündung sind, Tiere, die jetzt irgendwie auffallen, weil sie an den Gelenken, Innenseiten haarlose Stellen haben, ne, dass irgendwie Probleme mit Toxinlasten Thema sind und so weiter und so fort, also ein bunter Blumenstrauß. Und da findet man immer was und das lohnt sich jedes Mal. Und so ist es jetzt im Sommer besonders wichtig, gerade wenn dann noch Hitzestress dazu kommt, dass ihr die Tiere gut im Blick habt. Und dafür ist die heutige Podcast-Folge gedacht, als Motivation für euch, weil es da eben nicht nur darum geht, 500 Euro gerade in der Außenwirtschaft zu sparen, weil man dann jemanden nicht bezahlen muss, der es stattdessen macht oder wie auch immer, sondern auch wirklich zu gucken, was die fehlende Zeit im Stall kostet. Drunter.
Ja, sehr cool. Wir hoffen, ihr konntet Impulse hier mitnehmen und genau, nehmt das ernst, was Denise sagt. Das ist tatsächlich einfach immer das A und O. Jeder hat auch Stress und viel zu tun und so weiter. Und aber wenn ihr einfach an einer Stelle vielleicht jetzt eine oder zwei Sachen mitnehmt, die ihr tatsächlich umsetzt, dann werdet ihr davon schon auch was merken. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus 12 Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.